Also wir haben im letzten Vortrag über das Kreuz gehört als Anker in der Zeit. Wir erinnern uns über die Sage des Odysseus, der da am Mast des Schiffes festgebunden war, hat sich festbinden lassen, um dem Gesang der Sirenen nicht, also davon nicht quasi vom Weg abgebracht zu werden. Seine Mannschaft hat er die Ohren verstopfen lassen, und die Kirchenväter haben dieses Bild dann sehr deutlich auch ins Christliche übertragen. Sie haben dann gesagt, eben das Schiff steht für die Kirche, der Mast für das Kreuz, der Odysseus und die Klugheit des Odysseus auch für einen christlichen Lebensweg. Und wir haben das in verschiedenen Facetten betrachtet und haben dann auch gesagt, die Kirchenväter können immer unseren Glauben auch durch ihre Aussagen bereichern. Und deswegen auch wirklich, darf ich es euch nochmal ans Herz legen, euch mit den Kirchenvätern zu beschäftigen. Sie können wirklich unseren Glauben stärken. Aber allerdings haben wir dann doch nochmal drauf geschaut, wie es denn aussieht jetzt in der heutigen Zeit nach der Aufklärung, besonders nachdem Nietzsche proklamiert hat, Gott ist tot, es gibt keinen Gott mehr. Und dann haben wir dieses Bild mit diesem Jesuitenpater, der dann eben nur noch an diesen Stumpf des Mastes gebunden ist und da auf dem Meer treibt, unter ihm eigentlich nichts mehr ist, aber er trotzdem erkennt, er ist gerade da eigentlich so eng verbunden mit Christus, und dieser Balken trägt ihn auch in diesem völligen Nichts. Und das passt auch wieder ganz gut so in unsere Zeit und soll uns auch wirklich eine große, große Hoffnung machen. Und dann habe ich kurz vorgelesen, was Josef Ratzinger eben zu dieser Geschichte oder beziehungsweise zu dieser, zu diesem Schauspiel, nein, sagt man Schauspiel, zu dieser Aufführung gesagt hat mit diesem Jesuitenpater und so. Also Josef Ratzinger hat 1968 gesagt, nur ein loser Balken knüpft ihn, also den Jesuitenpater, an Gott, aber am Ende weiß er, dass dieses Holz stärker ist als das Nichts, das unter ihm brodelt, dass aber die bedrohende eigentliche Macht seiner Gegenwart bleibt. Also dieses Nichts wird uns weiter bedrohen, das wird deswegen nicht aufhören. Also sind wir wieder beim Thema, das Leid hat Christus nicht hinweggenommen, aber er hat es verwandelt, und er hat uns die Hoffnung in dem Leid gegeben, diese unverlierbare Hoffnung, auch in diesem Nichts der heutigen Zeit, dass eben dieses Kreuz und dieses Kreuzesbalken uns immer tragen wird, dass der durch nichts zu Fall gebracht werden kann. Jetzt ist die Frage, und jetzt wollen wir auch dahin gehen, so langsam in die Mitte der Offenbarung. Eben Ratzinger hat das Kreuz als die Mitte der Offenbarung bezeichnet. Und so kommen wir auch in die Mitte des Glaubens, in die Mitte der Offenbarung. Jetzt nähern wir uns wirklich dem Kreuz Jesu Christi selbst. Und woher ist die Frage, woher kommt diese alles tragende Kraft des Kreuzes Christi? Woher kommt diese Kraft des Kreuzes, die uns wirklich auch im völligen Nichts noch trägt? Paulus schreibt im Brief an die Korinther, das haben wir schon ein paar Mal gehört, zumindest Auszüge draus: Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen, und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Meine Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stütze, sondern auf die Kraft Gottes. Hier wird deutlich, wir haben die Frage gestellt, woher diese alles tragende Kraft des Kreuzes Christi kommt. Das Kreuz Christi ist eben pure Kraft und Weisheit Gottes. Keine Menschenweisheit ist in diesem Kreuz Christi. Im Gegenteil, für die Heiden ist es Torheit, für die Juden ein Ärgernis. Also es ist keine Weisheit. Kein Mensch würde die Welt so erlösen, wenn er es könnte. Kein Mensch. Also wenn wir denken, wir würden es nicht machen. Es ist pure Weisheit Gottes, es ist pure Kraft Gottes. Und das heißt, nichts an der Kraft des Kreuzes ist auf Menschenweisheit oder auf menschliche begrenzte Kraft gegründet, sondern es ist auf die ganze unendliche Kraft, auf die Allmacht Gottes gegründet. Und deshalb ist auch das Kreuz immer stärker als irgendwelche irdischen Nöte, irdischen Leiden, irdischen Probleme, was auch immer. Es ist immer stärker als alles irgendwie Irdische. Die Frage ist, was die Kraft ist, die Kraft Gottes, die im Kreuz ist. Was ist diese Kraft? Es ist, das Kreuz ist ein Ausdruck für die Radikalität der Liebe Gottes, die sich ganz für uns gibt. Das ist Josef Ratzinger übrigens. Also der Vortrag jetzt im Augenblick ist hauptsächlich aus der Einführung ins Christentum von Papst Benedikt. Also die Kraft des Kreuzes Christi ist die Radikalität der Liebe Gottes, die sich für uns hingibt. Dafür steht das Kreuz, das ist das Ausdruck des Kreuzes. Jesu Leben und sein Sterben war ganz ein Sein für die anderen. Nicht für sich, er hat nicht für sich gelebt, kein Egoismus ist drin. Es war sein ganzes Leben, sein ganzes Sterben, sein ganzes Sein, als der Gottmensch war, für uns. Die Kraft der Liebe Gottes ist somit immer gegenwärtig. Immer. Diese Liebe ist immer gegenwärtig. Immer. Robert Spähmann, ein Philosoph, der auch mittlerweile schon gestorben ist, ein Freund von Papst Benedikt war, hat auf die Frage geantwortet, als er gefragt wurde, wo war Gott in Auschwitz? Weiß jemand, was er gesagt hat? Er hat geantwortet, am Kreuz. Wo war Gott in Auschwitz? Und die Antwort ist am Kreuz. Also diese Liebe Gottes im Kreuz, die Kraft der Liebe im Kreuz ist immer gegenwärtig. Weil Gott wahrhaft der, und das habe ich in der Predigt heute schon gesagt, der Ich Bin da ist. Gott ist der Ich Bin für euch da. Und das sieht man ganz deutlich am Kreuz. Aber die Frage aller Fragen bleibt, warum das Kreuz? Warum hat Gott so die Welt erlöst? Jetzt kommen wir ein bisschen rein, so was eigentlich diese Kreuzestheologie, was so dahinter steckt. Und diese ganze, es hat mit Paulus ja begonnen, diese Theologie des Kreuzes, das war eine Revolution gegenüber den früheren Sühne- oder Erlösungsvorstellungen der anderen Religionen, der außerchristlichen Religionen. Weil Sühne, und das ist auch was, wo wir heute immer schauen müssen, was bedeutet Sühne, was bedeutet Erlösung. Sühne ist wird bei den außerchristlichen Religionen als eine Wiederherstellung verstanden, Wiederherstellung des gestörten Gottesverhältnisses durch sühnende Handlungen der Menschen. Der Mensch sühnt sozusagen seine Schuld, er begeht sühnende Handlungen, damit das gestörte Gottesverhältnis wiederhergestellt wird. Das heißt, der Mensch weiß, auch in anderen Religionen oder überhaupt der Mensch an sich weiß, um seine Schuld, um seine Schuldhaftigkeit. Der Versuch des Menschen, die Schuld zu überwinden und das Schuldgefühl zu beheben, war eben diese sühnenden Werke, und das sühnende Werk des Menschen steht somit hier bei den außerchristlichen Sühnevorstellungen im Zentrum. Der Mensch tut etwas, um seine Schuld zu beheben. Jesus dreht es komplett um. Und das ist eben die Weisheit Gottes. Deswegen ist das Kreuz kein bisschen Menschenweisheit. Die Weisheit Gottes ist, dass Jesus diesen Sühnegedanken, der bis dorthin geherrscht hat, völlig umdreht, weil nämlich nicht mehr der Mensch es ist, der Gott etwas gibt oder zu Gott gibt und ihm eine ausgleichende Gabe bringt, um seine Schuld zu sühnen, sondern Gott kommt den Menschen entgegen, um ihnen diese Gabe zu geben. Gott ist der, der uns diese ausgleichende Gabe gibt, sein schöpferisches Erbarmen, sein Erbarmen, sein Hinabsteigen, seine Kenosis, da haben wir schon drüber gesprochen, seine Entäußerung, Mensch zu werden, macht eben den ungerechten Menschen gerecht. Sein wir, sein Hinabsteigen auf die Erde macht uns gerecht. Seine Gerechtigkeit ist die Gnade, die den Menschen letztendlich zurechtbiegt oder richtig macht. Richtet, richtig macht, den Menschen richtet, in die richtige Richtung bringt. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Deswegen ist er der Richter, der uns richtet, der uns ausrichtet. Das kann schmerzhaft sein. Viele von uns haben das erfahren oder erfahren es vielleicht gerade in diesen Tagen, dass Gott sie ausrichtet wieder in die richtige Spur, dass es manchmal mal so eingerostet ist. Man kennt es ja, wenn man jetzt lange auf einem Arm gelegen war oder was auch immer, dann ist es auch schwierig, dann in irgendeine Richtung zu bringen. Das muss dann auch erstmal, das ist schmerzhaft dann vielleicht und schwierig. Also seine Gerechtigkeit ist die Gnade, die uns richtet und zurechtbiegt. In Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, lesen wir im 2. Korintherbrief 5,19. In Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Und somit, und das ist wichtig für uns eben, da kommen wir wieder auch auf das, wo wir heute früh schon drüber gesprochen haben, dass nicht wir das sind, die was machen können oder die was machen sollen, sondern Gott dreht diese Bewegungsrichtung der Erlösung völlig um. Die Bewegungsrichtung des Kreuzes ist von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Die Bewegungsrichtung der Erlösung geht von oben nach unten. Gott wartet eben nicht, bis die Schuldigen zu ihm kommen, um sich zu versöhnen, sondern er geht ihnen zuerst entgegen und versöhnt sie. Und das ist auch wieder das, wo wir gestern in dem Kar-Samstags-Vortrag darüber gesprochen haben, dass er so weit runtergeht, um sie abzuholen, die verloren scheinen. Das ist eben sein Zugehen auf uns und nicht umgekehrt. Wir denken oft, wir als Menschen, wir müssen ja auf Gott zugehen, wir müssen das und das machen und wir müssen gerecht sein, dass wir auf ihn zugehen. Nein, wir müssen uns von ihm ergreifen lassen, an sich ziehen lassen, erlösen lassen. Und das ist eben sein Zugehen auf uns, nicht umgekehrt. Und das ist diese Wende in der Sühne-Idee bis dahin. Und das bringt auch die komplette Religiosität, überhaupt die Religion, in eine neue Richtung. Also, wie gesagt, in allen anderen Religionen als die christliche denkt man, man müsste Gott was tun, um Gott zu versöhnen, Gott zu besänftigen. Und das ist der gewaltige Unterschied des Christentums zu allen anderen Religionen, dass eben Gott zu uns kommt, dass Gott Mensch wird. Deswegen ist das Zeichen für uns natürlich immer auch als Christen natürlich das Kreuz, aber was kommt vorher? Die Menschwerdung Gottes. Die Menschwerdung Gottes, die so weit absteigt bis zum Tod am Kreuz. Das ist der entscheidende Unterschied des Christentums zu allen anderen Religionen und das ist eben auch die Weisheit Gottes, die uns trägt. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt das richtige Verhalten für uns Menschen bei dieser umgekehrten Religiosität, die eben von oben nach unten geht und nicht von unten nach oben? Dazu sagt Ratzinger, Anbetung erfolgt im Christlichen zunächst im dankenden Empfangen der göttlichen Heilstat. Die wesentliche Form des christlichen Kultes heißt daher mit Recht Eucharistia, Danksagung. Das ist die wahre Anbetung. Ich lese nochmal vor, wunderbar, Ratzinger ist ja immer so, jedes Wort hat Gewicht, das ist einfach, ich könnte jetzt 3 Stunden reden, aber das will ich euch ersparen. Ich lese trotzdem nochmal vor. Anbetung erfolgt im Christlichen zunächst im dankenden Empfangen der göttlichen Heilstat. Die wesentliche Form des christlichen Kultes heißt daher mit Recht Eucharistia, Danksagung. Deswegen, wenn wir uns fragen, wie können wir Gott näher kommen, ist eine gute Haltung die Dankbarkeit, die Danksagung. Eucharistia, das Wort Eucharistie, heißt Danksagung. Wir danken Gott, dass er sich uns schenkt. Und das ist ja bei jeder Heiligen Messe. Es ist ja nicht unser Dienst an ihm, sondern es ist sein Dienst an uns. Gottes Dienst an uns. Für uns. Und unsere Aufgabe ist, es dankbar zu empfangen. Es geht also im Glauben nicht darum, in unserem Glauben geht es nicht darum, dass wir vor Gott etwas leisten, sondern dass sich der Mensch von seiner Liebe beschenken lässt. Nicht um Leistung, das ist so wichtig für uns, weil wir ganz schnell in ein Leistungsdenken kommen können, dass wir denken, wir müssten das noch machen und da und da und da wieder ein Bußwerk und da irgendwas. Was nicht heißt, dass wir das nicht sollen, aber wir sollen uns nicht unter Druck setzen. Wir sollen, das habe ich heute früh schon gesagt, wir sollen beten, weil es uns eine Freude ist, dankbar zu antworten auf das, was Gott uns geschenkt hat. Und deswegen steht in der wahren christlichen Haltung die demütige Haltung, hier sind wir wieder bei der Mutter Gottes, die demütige Haltung der Dankbarkeit steht an erster Stelle. Und das entgegnet völlig dem Stolz des Menschen, dass wir demütig dankbar vor Gott sind, dass wir sind, dass er uns das Leben geschenkt hat und dass er uns beschenkt. Wenn wir sagen, nein, schau mal Gott, ich habe heute 3 Rosenkränze gebetet. Oder 5, ich habe jetzt sogar 5 gebetet. Ich war 2-mal in der Messe. Ich bin nach Maria Schutz gelaufen heute, alles an einem Tag. Schau, du musst ja denken, du musst mich ja nur lieben, das geht ja gar nicht anders. Das ist, glaube ich, eher stolze Haltung. Also wir sehen, das ist keine Demut, das ist dann eine sich selber beweihräuchern, sondern es geht darum, dass wir wirklich dankbar sind und dass er an uns handelt. Demütig und dankbar. Wir müssen selbst zunächst die Liebe empfangen, bevor wir lieben können. Wir haben da im Einführungsvortrag und auch die Tage immer wieder, auch bei der Anbetung hat es die Schwester Pauline schön betrachtet, dass wir nicht atmen können ohne Gott. Und wir können noch viel weniger lieben ohne Gott. Wir könnten wahrscheinlich eher atmen ohne Gott, als dass wir lieben könnten ohne Gott. Also bevor wir lieben können, müssen wir zunächst die Liebe von Gott empfangen. Deswegen ist es wichtig, erstmal annehmen, was Gott für uns getan hat. Und Ratzinger schreibt über das christliche Opfer. Das christliche Opfern besteht nicht in einem Geben dessen, was Gott ohne uns nicht hätte, sondern darin, dass wir ganz Empfangende werden und uns ganz nehmen lassen von ihm. Das Handeln lassen Gottes an uns, das ist das christliche Opfer. Papst Benedikt. Dass wir Gott an uns handeln lassen, das ist das wahre Opfer. Nicht unser Opfer, das wir ihm bringen, sondern sein Opfer, das wir annehmen sollen, ihn handeln zu lassen. Das ist eine gute Frage für die Exerzitien, die ihr gerne mitnehmen könnt. Wie praktizieren wir das, diese Haltung in unserem Glaubensleben? Was bedeutet für uns Opfer? Bedeutet es wirklich das Handeln lassen Gottes an uns? Dass wir sein Opfer annehmen und ihn handeln lassen oder wollen wir selbst Opfer bringen? Das uneingeschränkte Ja des Menschen zu Gott könnte allein die wahre Anbetung sein, sagt Ratzinger. Das uneingeschränkte Ja des Menschen zu Gott. Ihm alles zu geben und alles von ihm erwarten, ihn an uns handeln lassen, das ist die wahre Anbetung. Gott gehört alles, außer das freiwillig gegebene Herz des Menschen. Deshalb ist unser uneingeschränktes Ja zu Gott das Größte, was wir Gott schenken können. Gott gehört alles, außer das freiwillig gegebene Herz des Menschen. Das ist das Einzige, was wir ihm vorenthalten können. Aber er sehnt sich so sehr danach, dieses Herz ja in seine Liebe einzufließen. Da haben wir gestern schon drüber gesprochen, der Mensch ist die Freiheit des Ja und des Nein gegeben, der Liebe und der Verweigerung. Also wir sehen hier wieder diese wirklich diese Verantwortung, die auch uns gegeben ist mit der menschlichen Freiheit. Das freie Ja des Menschen ist das Einzige, worauf Gott warten muss. Und deshalb ist dieses uneingeschränkte Ja die wahre Anbetung Gottes. Das wahre Opfer, das Ja des Menschen zu Gott, ist das einzige Opfer, in Anführungszeichen, das allein Sinn haben kann, so schreibt Ratzinger. Das heißt, in einem früheren Opferkult und vielleicht auch in manchen unserem Denken, nur dass wir uns das so vor Augen halten, also jetzt früher im Judentum diese ganzen Tieropfer. Im Tempel ging es dazu wie im Schlachthaus manchmal. Da sind ja dann gerade an Pascha, da sind ja keine Ahnung, wie viele Tiere dann geopfert worden. Und also die Priester waren damit beschäftigt, die ganze Zeit Tiere abzuschlachten. Also, weiß nicht, das ist jetzt. Also ich mache es nicht mehr, Gott sei Dank, ich bin christlicher Priester. Nee, aber schau, also wenn man hinschaut, da waren eigentlich diese ganzen Versuche der Menschheit, sich mit Gott durch Tieropfer zu versöhnen, waren eigentlich erfolglos. Es hat nichts gebracht. Es hat eigentlich letztendlich nichts gebracht. Weil Gott nicht Stiere oder Böcke sucht, sondern das Herz des Menschen, unsere Herzen, der sucht er. Danach sehnt er sich, nicht nach irgendwelchen Böcken, die gescheit am Leben lassen, also die Wiese abfressen oder sowas. Das wäre sein Plan gewesen. Er sehnt sich nach dem Herz des Menschen. Der ganze vorchristliche Kult im Judentum eigentlich vergeblich. Der Idee des Ersatzes und der Stellvertretung eben durch Tieropfer. Makellos sollen sie sein bei dem Passafest und sowas. Sieht man dieses Vorausbild, dieses, man hat stellvertretend, es gab auch diese Praxis des Sündenbocks, da hat man einen Sündenbock, die ganze Schuld quasi zugesprochen, die ganzen Sünden der Menschen hat man in die Wüste geschickt. Daher kam das. Hat auf den Bock quasi die alles gelegt und er ist stellvertretend in die Wüste, um quasi die Sünden loszuwerden. Aber in Christus hat eben diese Idee des Ersatzes und der Stellvertretung einen ganz neuen Sinn bekommen. Weil er, Christus, der einzig wahre Priester der Welt ist. Und deswegen, ich bin nur der im Namen Christi die Wandlungsworte spricht. Ich spreche das nicht aus mir. Er ist der Priester und er ist auch Gegenwart. Übrigens auch der Grund, warum sich die Ministranten verneigen vom Priester, wenn er die Messe feiert. Nicht vom Pater Thomas, aber wenn ich die Messe feiere, bin ich in persona Christus am Altar, in mir. Deshalb verneigen sich dann die Ministranten vor dem Priester, weil Christus gegenwärtig ist. Sobald er die Messe feiert, sobald er Sakramente spendet, ist es Christus selbst. Aber nur dann. In der Sakristei bin ich der Pater Thomas, wenn wir dann wieder irgendwelche Sprüche machen oder was weiß ich. Also, keine falschen Vorstellungen von Christus haben, gell? Genau, also er ist der einzig wahre Priester. Sein Tod war eigentlich in Wirklichkeit der einzige Gottesdienst, die einzige Liturgie der Weltgeschichte, die kosmische Liturgie. Und das Kreuzesopfer wird ja in jeder Messe, in dem der Priester in persona Christi am Altar steht, gegenwärtig. Es wird nicht erneuert oder wiederholt, es wird gegenwärtig. Dieses eine einzige Opfer, das völlig ausreicht, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Sein Tod war der einzige Gottesdienst, die einzige Liturgie der Weltgeschichte, die kosmische Liturgie, in dem sich Christus, Gott selbst, Christus als Opfer für uns dargibt. Und das wird gegenwärtig, wenn wir die Heilige Messe feiern. Es ist manchmal, ich kann es nicht beschreiben, was man als Priester manchmal in dem Augenblick, wenn man diese Wandlungsworte spricht und weiß genau, was jetzt geschieht. Also ich ringe oft mit den Tränen, weil es also was ein Mensch in dem Sinn tun darf für den Herrn, das ist unbeschreiblich. Aber es ist eine Vergegenwärtigung dessen, was damals in dieser Stunde, da haben wir heute in der Predigt auch davon gehört, in dieser Stunde passiert ist am Kreuz. Christus bringt sich selbst als Opfer dar. In der Offenbarung lesen wir im ersten Kapitel, er hat uns, Christus hat uns erlöst durch sein Blut. Und hier ist auch wieder mit diesem Opfergedanken zu sehen, dass das Blut Christi keine im Sinne sachliche Gabe ist, kein Sühnemittel, sondern das Blut ist eine Konkretisierung seiner Liebe. Er hat uns geliebt bis zu seinem Blut, die Konkretisierung der Liebe, die sich bis zum Äußersten hingibt. Und dafür steht das Blut. Also es ist kein Sühnemittel oder so, dass Gott das Blut des Sohnes gebraucht hat, sondern das Blut steht dafür, dass Gott in seiner Liebe für uns alles gegeben hat. Alles. Er hat alles gegeben. Ausdruck der Totalität seiner Hingabe und seines Dienstes als Priester für uns. Er gibt nicht mehr und nicht weniger als sich selbst für uns dar. Der Gestus der allesgebenden Liebe ist die wirkliche Versöhnung der Welt. Und deshalb auch wieder in der Messe, wenn das Lamm Gottes seht, dass Christus das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Also wirklich auch, wenn ihr in die Messe geht, ich weiß, ihr tut das eh schon, aber vielleicht helfen so Exerzitien, das auch wieder neu, sich bewusst zu machen, was in der Messe geschieht. Der Gestus der allesgebenden Liebe ist die wirkliche Versöhnung der Welt. Die Kreuzestunde ist der kosmische Versöhnungstag, von dem wir auch hören in diesem Alten Testament, dieses jüdische Fest, der Versöhnungsfest. Und der Hebräerbrief, auch ein wunderbarer Brief, deutet das ja alles, diesen jüdischen Kult, auf das, was eigentlich dann wirklich erfüllt wurde am Kreuz. Und wie gesagt, es bleibt der wahre christliche Kult besteht in der Liebe. Deswegen ist auch das Wort des Herrn, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, für uns so wichtig. Und deshalb übrigens ist mir auch immer wichtig, manche mögen es nicht so, aber deswegen mache ich in jeder Messe den Friedensgruß. Dass man sich wirklich ein Zeichen, man muss sich nicht die Hand geben, je nachdem, wie man das halt am Herzen hat, aber ich finde es wichtig, weil der christliche Kult, der eigentliche christliche Kult, die in der Liebe besteht, und sich dem anderen zuzuwenden, ihm die Hand zu geben oder zuzunicken, ein Lächeln zu schenken, ein Zeichen der Versöhnung, der Liebe zu geben, ist für mich wichtig, auch untereinander. Gottes eigene Liebe, die eben menschliche Liebe geworden ist in Christus. Und das ist eben die neue Form der Stellvertretung, die in dieser Liebe eingeschlossen ist. Also Christus ist der stellvertretend für uns sich hingibt. Und diese Stellvertretung, dieses Opfer ist eingeschlossen in seiner Liebe. Und unsere Aufgabe ist es als Christen, unsere Aufgabe ist es, und das ist eine Lebensaufgabe. Es ist nicht mit einmal Exerzitien oder mal eine Position im Glauben erreicht, ein Stand im Glauben erreicht. Damit ist es nicht getan. Es bleibt eine Lebensaufgabe, von der Liebe ergreifen zu lassen. Von dieser Liebe ergreifen zu lassen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Das Gegeneinander, diese Spaltung der Selbstrechtfertigung, da steckt da schon viel drin, dass wir das aufgeben. Wie oft wollen wir uns selbst rechtfertigen? Wir haben gehört, wir können uns nicht rechtfertigen, nur Christus kann uns irgendwo die Rechtfertigung geben. Er hat uns gerechtfertigt am Kreuz durch seine hingebende Liebe, durch sein Blut. Und deswegen die Selbstrechtfertigung aufgeben und das Geschenk der für uns alles einstehenden Liebe Christi annehmen und darin vereinigen. Das anzunehmen und sich da drin wirklich geborgen zu wissen, das ist das Wichtige. Anzunehmen und seinem Leben praktisch geltend zu machen. Der wahre Friede und die Einheit ist nur durch das Kreuz Christi möglich. Wenn diesen Satz jeder Mensch wirklich verstehen würde, dann gäbe es keinen Krieg. Der wahre Friede und die Einheit ist nur durch das Kreuz Christi möglich. Wenn jeder Mensch auf das Kreuz schauen würde und sich davon, von dieser Liebe ergreifen lassen würde, gäbe es keine Spaltung, gäbe es keinen Krieg. Wäre wahrscheinlich nicht auszuhalten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wichtig ist dabei eben, dass wir uns nicht in einer liebevollen oder kompletten liebevollen Mitmenschlichkeit auflösen, ohne die direkte Liebe zu Gott oder diese Gottesverehrung, die Anbetung. Auch wenn wir jetzt schon empfangen haben und aufs Kreuz schauen und sagen, okay Gott, ich bin geliebt, ich habe einen Bezug zu dir und sowas auch, ja, ich lasse mich da immer wieder auf neue füllen mit der Liebe und eben in der Mitmenschlichkeit stehen bleiben, dann quasi alles dann, deswegen sicher auch das Argument gegen den Friedensgruß, ja, da geht es ja dann um die Menschen. Das soll auch nicht sein. Es gibt Pfarrer, die laufen durch die ganze Kirche und geben jedem die Hand. Das kann es auch nicht sein. Darum geht es nicht. Es geht darum zu empfangen, weiterzugeben, aber weiter empfangender zu bleiben. Einmal, Entschuldigung, das jetzt mit dem Friedensgruß fällt mir jetzt nur ein. Ich habe das gesehen in Paring bei den Augustiner Chorherren. Die machen das ganz schön und da wird es eigentlich auch sehr deutlich. Da ist der Hauptzelebrant, der dann sagt, der Friede des Herrn, und der so oft wirklich so auf den Tabernakel sah, alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. Und dann gibt er weiter an seine Mitbrüder, an die Konzelebranten, die geben es weiter an das Volk. Schöner Gestus. Dieser Friede kommt eben vom Altar. Dieser Friede kommt nicht von Mensch zu Mensch. Und deswegen ist es wichtig, nicht in dieser Mitmenschlichkeit, in der liebevollen Mitmenschlichkeit hängen zu bleiben, sondern wirklich auch die Gottesliebe und die Gottesverehrung weiter praktizieren auch. Ich sich immer bewusst sein, woher empfangen wird es. Unsere menschliche Liebe bleibt nämlich immer erlösungsbedürftig. Auch wenn wir die Gottesliebe schon empfangen haben, trotzdem bleiben wir als Menschen immer, unsere Liebe immer erlösungsbedürftig. Und deswegen brauchen wir es immer wieder, dass wir demütig zum Herrn kommen, um von ihm auch unsere eigene schwache menschliche Liebe uns selbst immer wieder von ihm erlösen zu lassen. Und das ist das, so Tage, für sowas sind wirklich auch Tage der Exerzitien da, dass wir zu ihm kommen, uns von ihm erlösen lassen, weil seine Liebe hat natürlich auch eine heilende Wirkung. Deswegen können wir in seine Liebe, in seine heilende Liebe auch immer unsere Wunden rein, da kommen wir wieder zur Wundenverehrung, können wir unsere Wunden reinlegen, dass er sie erlöst. Dass uns das, was unsere Liebe irgendwo trübt, was uns auch in Sorgen bringt, dass wir das dem Herrn immer wieder geben, dass er es erlöst. Wir bleiben immer und unsere Liebe bleibt erlösungsbedürftig. Wir alle sind zuerst Empfangende. Keiner von uns, auch kein Priester, kein Papst, kann von sich aus was geben. Wir müssen alle erst empfangen. Auch wieder in der Heiligen Messe ein Grund, warum der Priester zuerst aus dem Kelch trinkt, zuerst kommuniziert. Weil er kann nur weitergeben, was er selber empfangen hat. Da sagen auch viele, ja, der Pfarrer da vorne, jetzt trinkt er da und wir kriegen nichts davon. Manche Pfarrer checken es auch nicht und geben erst den anderen und dann trinken sie den Kelch aus. Völliger Blödsinn. Also man sieht, es geht wirklich darum, auch das zu verstehen, was passiert hier. Wir müssen erst empfangen, bevor wir geben können. Anbetung und Kontemplation, und das sind gerade in intensiver Weise in Zeiten der Exerzitien, sind äußerst wichtig, empfangen zu sein. Anbetung und Kontemplation. Ja, es beschäftigt mich sehr, und jetzt, gut, mittlerweile bin ich schon eine Weile hier, aber jetzt in Österreich die Zeit, das ist nicht mehr so, aber es war mal so, unter Josef II., eben wo man Kontemplation und Anbetung als ja, völlig zwecklos gesehen hat. Er hat dann Klöster zugemacht, Josef II., kontemplative Klöster aufgelöst, weil sie ja nichts bringen für die Gesellschaft. Das beschäftigt mich schon, also dieses, und wie wird er von vielen auch als Reformator dargestellt, der so viel Gutes gemacht hat, er sicher auch, aber das war sicher keine Glanzleistung da mit seinen Klöstern und so. Ich will jetzt nicht über den Kaiser schlecht reden, aber Josef II. Hat eben in diesem, was die Kontemplation, die Anbetung angeht, überhaupt nichts verstanden. Weil das ist weltlich gesehen, vielleicht ist die Anbetung zwecklos. Vielleicht sieht man es auch als Zeitverschwendung an oder was auch immer. Aber Anbetung ist absolut sinnvoll für die Liebe. Ohne die Anbetung können wir nicht lieben. Und deshalb ist ja auch die ganze Aufklärerbewegung so lieblos und so kalt und läuft sich tot, bis hin jemand sagt, mit Nietzsche, Gott ist tot. Das ist alles, so weit kommt man dann. Und Nietzsche ist in der völligen Dunkelheit dann fast verrückt geworden. Er ist verrückt geworden. Also es geht wirklich darum, Anbetung und Kontemplation zu praktizieren. Wie gesagt, weltlich gesehen vielleicht zwecklos, Zeitverschwendung, weltlich gesehen. Aber für die Liebe absolut sinnvoll und absolut notwendig für die Liebe. Und so kommen wir jetzt so langsam dann in die Kreuzesnachfolge, des Leben als Christ. Wie leben wir? Also wie gesagt, das ist alles hier Einführung ins Christentum. Das Leben als Christ aus diesem anbetenden Empfangen der Liebe heraus ist unsere Antwort, die Bewegung auf Gott und den Mitmenschen hin. Das ist das Leben als Christ. In seiner Nachfolge, wir empfangen die Liebe und bewegen uns dadurch, dass wir empfangen, dass wir dankbar sind, bewegen wir uns auf Gott zu und diese Liebe auch auf die Mitmenschen. Das ist diese Trias der Liebe. Liebe Gott mit ganzem Herzen, du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und da sagt Jesus, darin ist das Gesetz und die Propheten, darin ist alles enthalten. Gott zu lieben an erster Stelle, beziehungsweise, Klammer auf, sich lieben lassen. Liebe ist ja immer ein Austausch. Erste Stelle, das zweite, den Nächsten lieben wie sich selbst. Und das ist die Bewegung im Glauben. In der Liebe Christi, eben wenn wir uns von Gott geliebt wissen und wenn wir darin wirklich auch geborgen sind, und jetzt kommen wir so in diese Nachfolge, tritt der Mensch nämlich auch aus sich selbst heraus. Er fängt auch an, sich zu entäußern auf die anderen hin. Um diese Liebe weiterzuschenken, dann kommt diese Selbstlosigkeit im Menschen auch durch, dass er für die anderen lebt. Und das haben uns viele Heilige vorgemacht, wo wir manchmal denken, wie haben die das gemacht? Aber die waren so ergriffen von dieser Liebe, die war in ihnen so gegenwärtig, dass sie aus sich selbst raustreten und auf die anderen, für die anderen, um ihnen die Liebe weiterzuschenken. Und das geht eben, wenn wir von der Liebe Christi erfasst sind, weit über die eigenen Ausstreckungsmöglichkeiten hinaus. Man sieht es immer wieder, wieder Josef II. Oder auch andere Gutmenschen, die versuchen Gutes zu tun, aber man sieht, es geht bis zu einer gewissen Grenze, weil es da nicht weitergeht. Sobald es einen was kostet, wird es schwierig. Da hören die Menschen auf, dann steigen sie auch aus. Dann können sie nicht mehr lieben, weil es begrenzt ist. Aber wenn wir die Liebe Christi in uns haben, können wir weit über unsere eigenen Grenzen. Und das ist in jeder Ehe, in jeder Ordensgemeinschaft, in jeder Arbeitsgemeinschaft, was wo auch immer, wo Menschen zusammen sind. Wenn sie merken, sie kommen an ihre Grenzen, geben sie dem Herrn diese Grenzen. Sagen sie, Herr, ich komme nicht weiter, ich kann den Mitbruder nicht annehmen, der geht mir so auf den Keks, ich kann ihn nicht lieben. Es geht nicht. Sagen sie das dem Herrn. Er liebt weiter. Sagen sie es ihrem Mann, wenn er sie aufregt, oder ihrer Frau. Ich kann, oder sagen es dem Herrn, also, dem Mann brauchen es vielleicht nicht sagen, oder der Frau. Nein, es geht darum, zum Herrn zu kommen und wirklich auch zu sagen, ich kann nicht, ich habe hier meine Grenze und die Grenze, das hat wieder mit Demut zu tun, diese Grenze auch anzunehmen, dass wir die haben. Wir haben diese Grenze, dass wir nicht weiter lieben können, weil der keine Ahnung was macht immer und immer, ja. Wir haben da unsere Grenzen, unsere menschlichen, aber Gott hat keine Grenzen. Und er führt uns weit über unsere eigenen Ausstreckungsmöglichkeiten hinaus. Und so wird eigentlich der Mensch sozusagen in der Liebe Christi auseinandergerissen. So schreibt Ratzinger, hat ja immer da ganz gute Bilder. Die Kreuzesnachfolge, es geht ja hier wirklich um die Nachfolge des Gekreuzigten, ist somit ein mit dem Schmerz des Zerrissenwerdens verbunden. Das uneingeschränkte Ja zu Gott, hier ist immer wieder das einzige wahre Opfer, ist immer wirklich ein Opfer für uns. Dieses uneingeschränkte Ja zu Gott, weil es diesen Schmerz des Zerrissenwerdens in sich birgt, diese Liebe, die über unsere Möglichkeiten herausgeht. Aber es wichtig ist zu sehen, dass eben das Prinzip des Opferns und des Opfers nicht der Schmerz oder das Leid ist, sondern die Liebe. Und ich glaube, das ist auch für uns heute immer wieder wichtig. Wir denken, wir müssten viel leiden, dass wir viel opfern. Das stimmt nicht. Wir müssen viel lieben. Es geht nicht um den Schmerz, sondern es geht darum, auch bei der Passion geht es nicht um den Schmerz, ums Kreuz. Es geht um die Liebe, mit der es der Herr getragen hat. Darum geht es nicht. Wir bleiben nicht am Leid hängen. Die Liebe zerreißt und bricht neue Pfade der Liebe auf. Die Liebe zerreißt und bricht neue Pfade der Liebe auf. Das Opfer ist, dass wir lieben in einer von Tod und Selbstsucht gezeichneten Welt, von einer Welt, wo die Sünde gegenwärtig ist. Und hier sind wir wieder beim ersten Vortrag. Genau da sollen wir lieben. Da, wo die Menschen wirklich so verloren sind, gottlos geworden sind, nichts mehr wissen wollen vom Glauben, die Werte verfallen. Da sollen wir lieben. Und das ist unser Opfer, dass wir lieben in einer von Tod und Selbstsucht gezeichneten Welt. Der französische Theologe Jean Danielou, ich hoffe, ich sage es richtig, hat gelebt von 1905 bis 1974, hat gesagt, zwischen der Heidenwelt und dem dreifaltigen Gott gibt es nur eine einzige Verbindung. Und das ist das Kreuz Christi. Zwischen der Heidenwelt und dem dreifaltigen Gott gibt es nur eine einzige Verbindung. Und das ist das Kreuz Christi. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir wirklich in diese Liebe finden wollen, aus diesem Irdischen in die Liebe reinfinden müssen, dass wir eben das Kreuz Christi uns dem ähnlich machen, es aufnehmen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, also dass wir dem Gekreuzigten nachfolgen und dass wir es auch in uns tragen, mehr und mehr. Darum geht es ja diese Tage, das in uns immer mehr auch gegenwärtig werden lassen, aufnehmen in uns dieses Kreuz. Der Apostel Paulus nennt es die Todesleiden Christi an unserem Leib mittragen, im 2. Korintherbrief 14, sagt er, alle Zeit die Todesleiden Christi in unserem Leibe mitzutragen. Das ist eben dieses dem Kreuz Christi ähnlichem als uns aufnehmen, ihm nachfolgen. Die Zerrissenheit in der heutigen Zeit, lieben zu lieben in einer lieblosen Welt, ist für uns ein Kreuz. Es ist nämlich für uns schwer möglich, in unserem Herzen gleichzeitig die Liebe zu Gott zu haben und die Liebe zu einer von Gott entfremdenden Welt in uns zu tragen. Wir sind erdverhaftet und wir sind auch berufen zu lieben, die Welt zu lieben, die Menschen zu lieben. Aber die Liebe zu Gott zu haben und zu erkennen, und deswegen wachsen, wenn Heilige wachsen, wenn wir auch im Glauben wachsen, tut einem das immer mehr weh, wie Menschen sich Gott abwenden. Wie wir sehen, dass die Welt so gottlos ist. Das zeigt, dass wir die Liebe zu Gott in uns tragen und darunter leiden, dass die eben nicht immer erwidert wird, weil wir auch irgendwo noch verhaftet sind, weil wir auch die Liebe zu einer von Gott entfremdeten Welt in uns tragen. Und das ist, wir müssen uns vorstellen, Gott ist Mensch geworden. Das ist eben das Todesleiden Jesu Christi. Er, der das alles hat im Garten Gethsemane, das alles vor Augen gestellt bekommen hat, alles gesehen hat in diesem Augenblick, wie weit weg, für alle Zeiten, auch uns, auch später, auch vor uns, alles gesehen hat, wie sich die Menschen von ihm abwenden. Er ist da, wie die Menschen aber Nein sagen, zu ihm verloren gehen. Er hat das alles gesehen. Und deshalb, das war diese Zerrissenheit auch im Garten Gethsemane, als der Herr Blut geschwitzt hat. Und das ist eben auch für uns das Todesleiden des eingeborenen Sohnes. Er beruft uns zu der Teilnahme, zu der Nachfolge, sein Kreuz oder unser Kreuz aufzunehmen, ihm nachzufolgen, ihm, dem Gekreuzigten. Und Ratzinger, diese Bilder sind halt auch toll. Das sich Ausspannen des Herrn am Kreuz ist der geheimnisvolle Ausdruck unserer eigenen Zerrissenheit und macht uns ihm gleichförmig. Genau das ist eigentlich diese ausgebreiteten Arme, wirklich dass er halt wirklich auseinandergerissen ist quasi. Und er macht unsere Zerrissenheit, unser Leiden auch, macht sich damit uns gleichförmig und dadurch auch unsere Zerrissenheit mit ihm gleichförmig. Und diese Zerrissenheit ging so weit, bis er geschrien hat am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bis da rein, und hier sind wir wieder bei dem Karsamstag, bis da rein ist er wirklich gegangen. Bis in diese totale Gottverlassenheit, bis dahin lässt sich der Herr zerreißen. Weil der Herr nämlich gleichzeitig als wahrer Gott und wahrer Mensch in Gott eingetaucht war, ist immer wahrer Gott war, aber auch gleichzeitig in die Tiefe des gottverlassenen Geschöpfes. Und das ist das, wo er in diesem Augenblick wirklich auch dann für uns alle schreit, wo wir manchmal in dieser Situation sind: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist eben auch für uns, dass wenn wir in dieser Radikalität der Liebe Jesus nachfolgen, werden auch wir wirklich gekreuzigt, eben durch diesen Schmerz des Zerrissenseins. Es ist wirklich eine Kreuzigung der Nachfolge des Gekreuzigten. Es geht keiner, Gott sei Dank. Das jetzt, dann, keine Ahnung. Also, wie gesagt, es ist ein hoher Anspruch des Christenseins. Wir werden auch, wenn wir dem Gekreuzigten nachfolgen, wir werden auch selbst gekreuzigt. Aber dieses Zerrissenwerden, dieses Gekreuzigtwerden ist identisch mit der Liebe. Es ist die Verwirklichung der Liebe bis ins Letzte. Und das ist wirklich diese alles überwindende Kraft der Liebe Gottes, dieses völlige Zerrissenwerden des Herrn, der uns eben auch in unsere Situationen, unsere Kreuze, wo wir tagtäglich zerrissen werden, in der Ehe, in der Arbeit, in der Kirche, in der Ordensgemeinschaft. Da ist der Herr reingegangen in diese Zerrissenheit, aber aus Liebe. Und deswegen, wenn wir zerrissen werden und uns mit den Gekreuzigten vereinen, können wir oder haben wir Anteil an dieser Liebe. Verwirklichung der Liebe bis zum Letzten, die alles überwindende Kraft der Liebe. Und das ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Deswegen muss unser Dienst an den Menschen, unser Liebesdienst an den Menschen ganz und gar durchdrungen sein von der christlichen Kreuzestheologie. Wichtig ist dabei noch, dass wir eben, dass nicht der Schmerz zählt als solcher, sondern die Weite der Liebe, die sich so ausspannt, dass sie den gottverlassenen Menschen mit Gott in Beziehung bringt. Allein diese Liebe gibt dem Schmerz der Kreuzigung einen Sinn und alleine diese Liebe gibt auch unserem Schmerz der eigenen Kreuzigung einen Sinn. Im Kreuz Christi sehen wir ganz deutlich, dass Gott die Liebe ist. Er ist das Reine für die anderen, das sich vollkommen erniedrigt hat und wie ein Wurm geworden ist im Psalm 22. Und der Herr betet es ja auch. Ich bin ein Wurm, nicht mehr ein Mensch. Gott identifiziert sich mit seinen schwachen, sündigen Geschöpfen, um uns in unserer Niedrigkeit seine überfließende Liebe zuzusagen. Das ist unser Gott. Vielleicht zum Ende noch, dass uns deutlich wird, was im Kreuz auch offenbar wird. Die Mitte der Offenbarung im Kreuz. Wir sehen hier einerseits im Kreuz und vor allem, wenn Pilatus den Herrn vor die Menschen führt und zwar sagt, Ecce homo, seht der Mensch, sehen wir eigentlich am Herrn, wozu der Mensch fähig ist. Wir sehen am Kreuz, wozu der Mensch fähig ist, dass er wirklich jemanden, der nur Gutes getan hat, kein bisschen Sünde in die Welt getragen hat, kein Funken der Sünde an sich hat, dass sie ihn ans Kreuz bringen, dass sie ihn misshandeln, völlig entstellen, sieht der Mensch. Damit zeigt uns das Kreuz und die Passion Christi, wozu wir imstande sind als Menschen. Aber wir sehen eben auch am Kreuz, das offenbart nicht nur, wer der Mensch ist, sondern auch, wer Gott ist. Und das ist eben die Liebe, die hinter diesem Leid steht. Und da kommen wir auch wieder an den ganz allerersten Vortrag, dass für viele Menschen dieses Leid wie ein Spiegel ist. Wenn sie den Gekreuzigten sehen, dass sie vielleicht erkennen, naja, so perfekt bin ich ja gar nicht. Und dazu sind wir imstande, deswegen will man Kreuze abhängen, will sie raus, weil man es einfach nicht mehr aushält, sich selber diesen Spiegel vorzuhalten. Aber das Kreuz zeigt uns einmal, Ecce homo, seht, das ist der Mensch. Aber es zeigt uns genauso, seht, wie groß die Liebe ist. Und das ist mein Primitspruch. Seine Liebe sehen wir hier am Kreuz. Seht, wie groß die Liebe ist. So ist eben Gott, dass er sich bis in diesen Abgrund hinein, in die Abgrund der Tiefen des Leides mit dem Menschen identifiziert, dass er ihn richtet, gerade biegt, indem er ihn rettet. Im Abgrund des menschlichen Versagens enthüllt sich der noch viel unerschöpflicher Abgrund der Gottesliebe, der göttlichen Liebe. Das Kreuz ist somit wahrhaft die Mitte der Offenbarung. Amen.